Heute zu Gast Dr. Stefanie Bayer. Stefanie ist aufgewachsen in Magdeburg, sehr jung umgezogen nach Freiburg im Breisgau. Mit 14 schon, wenn man so will, in die ehemalige DDR alleine zurückgezogen, um dort auf einem Pferdehof in so einer Art Internatsbetrieb zur Schule zu gehen und dem Dressurreiten-Hobby zu frönen. Irgendwo hat sie sich auf dem Weg dann entschieden, Zahnmedizin zu machen, nach Leipzig gegangen, dort studiert und sich auch später in Leipzig niedergelassen. Stefanie ist sehr sympathisch, sehr charismatisch und hat es geschafft von 2019, wo sie sich niedergelassen hat, seinerzeit mit einer Tochter bereits und bis jetzt, bis 2024, ihre Praxis mehr als zu verdoppeln und gleichzeitig einen kompletten Praxisumzug hinzubekommen. Das habe ich auch selten gehört. Das heißt, die ersten paar Jahre in der übernommenen Praxis und dann komplett umgezogen und jetzt nochmal auf ja, ungefähr das Doppelte, also von 280 auf fast 500 Quadratmeter erweitert. Also Hut ab vor Stefanie und wie sie es gemacht hat, wie so ihr Werdegang war und was man daraus lernen kann, hört ihr jetzt. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer Opti Health Consulting und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 14. Staffel des Praxisflüsterer Podcastes. In dieser Staffel geht es um außergewöhnliche Gründungsformen. Die Staffel widmet sich der Vielfalt der besonderen Praxisgründung. Wir sprechen mit Zahnärzten und Zahnärztinnen, die neue Wege eingeschlagen haben, um ihre Praxis zu gründen und zu führen. Ob alles auf einmal mit Ehe, Praxis und Kindern, ungewöhnlichen Kombinationen wie Klinik und Politik oder die Mini-Praxis in bester Lage einer Großstadt, jede Episode bietet inspirierende Geschichten und wertvolle Tipps für euren Praxisalltag. Was sind die besonderen Herausforderungen dieser Gründer? Wie meistern sie außergewöhnliche Situationen und Bedingungen? Wir zeigen, wie Kreativität und Mut zu besonderen Praxisformen führen kann. Lasst euch inspirieren und erfahrt, wie vielfältig der Weg zu einer erfolgreichen, selbstständigen und persönlich geführten Zahnarztpraxis sein kann. In den jeweiligen Episoden habe ich kleine Wikis eingebaut. Die gehen von einer halben Minute bis zu anderthalb Minuten und erklären kurz und knapp, was es zum Beispiel mit den verschiedenen Darlehensformen oder Zinsgebungen auf sich hat. Hier habe ich mir Hilfe von Henry Schein besorgt. Also, wer mehr davon wissen will, ab in die Shownotes. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Liebe Steffi, schön, dass du Zeit gefunden hast, mir Rede und Antwort zu stehen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Stefanie, erzähl doch mal, wer bist du und wo kommst du her?
Ja, ich bin in Magdeburg geboren, war dann einige Zeit in Sachsen-Anhalt und dann hat es uns durch die Praxisgründung meiner Mutter nach Emdingen bei Freiburg im Breisgau verschlagen. Dort war ich dann die Grundschulzeit über und noch ein bisschen darüber hinaus und dann wollte ich mich aber gerne reiterlich weiterentwickeln und bin tatsächlich schon mit 14 Jahren von zu Hause ausgezogen und nach Neustadt-Dosse in Brandenburg dann dorthin gekommen, weil die da ein sehr schönes Haupt- und Landgestüt haben und jetzt auch tatsächlich, aber das ist jetzt nach meiner Zeit erst so richtig in Schwung gekommen, auch ein Reitinternat und Reiten als Schulfach. Und dadurch hat es mich dann dorthin verschlagen, dort habe ich auch mein Abitur gemacht und dann wollte ich aber doch nicht ganz so mit Pferden, das wollte ich mir gerne als Hobby einfach erhalten und habe dann den Weg in die Zahnmedizin eingeschlagen und mich an der Charité und in Leipzig beworben und wurde dann letztendlich auch gleich nach dem Abitur in Leipzig genommen und habe dort dann studiert.
Okay, ich muss jetzt echt mal nachfragen, ich komme damit gar nicht so richtig klar. Also, du bist in Magdeburg geboren und ihr seid nach Freiburg im Breisgau.
Genau, richtig.
Also im Dreiländereck, also im Süden von Baden-Württemberg seid ihr hingezogen. Ich vermute nach der Wende, logischerweise.
Genau, tatsächlich ja, richtig. Das war ja 93, 94, genau, durch die Praxisgründung.
Warum seid ihr ausgerechnet dahin gezogen? Außer dass, also nochmal, ich muss sagen, es ist einer der schönsten Flecken in Deutschland. Ich liebe das Dreiländereck, gerade Markgräflerland da unten. Habe ich viel Verwandtschaft, oft Urlaub gemacht, aber warum seid ihr ausgerechnet dahin gezogen?
Tatsächlich hat meine Mama, glaube ich, bundesweit geschaut. Sie ist Augenärztin und wollte sich eben niederlassen und hat das auch von den Praxen, die angeboten wurden, abhängig gemacht. Und dann hat ihr dort alles zugesagt, was so die Rahmenbedingungen für sie wichtig waren, was sich so dargestellt hat. Und dann haben wir uns dort angesiedelt.
Okay. Wenn du jetzt da sagst, wir haben uns dort angesiedelt, wer war es? Hast du noch Geschwister oder nur mit Mutti oder?
Genau, nein, ich habe noch eine Schwester, die ist 2 Jahre jünger und einen Stiefpapa. Meine Eltern haben sich schon früh getrennt und genau, da sind wir eben als Familie dort runtergezogen.
Okay, dann hatte deine Mutter dann dort eine Augenarztpraxis?
Genau, richtig.
Und hat sie die lange betrieben oder?
Tatsächlich war es so, dass sie dann nach dem Abitur meiner Schwester in die Schweiz gegangen ist. Das war schon immer so ihr Wunsch. Das hat sich so rauskristallisiert und dann hat sie eben das noch ja abgewartet, will ich mal sagen. Und dann ist sie aber im Angestelltenverhältnis dann jetzt in der Nähe von Zürich, so 30 Minuten circa.
Ich glaube, als angestellte Ärztin in Zürich, da geht es einem verdammt gut.
Ja, die ist da auch happy und die möchten auch leider nicht mehr zurückkommen. Das ist immer so der kleine Wermutstropfen, den ich so habe, auch gerade jetzt mit Kind und Oma, Opa weit weg. Aber die fühlen sich da total wohl.
So, und das zweite Mal habe ich jetzt aufgehorcht, als ich genau zugehört habe. Und das war auch nicht in deinem CV drin. Ich gestatte mir trotzdem, mit 14 bist du dann dort unten ausgezogen. Wie kommt man auf den Gedanken, alleine auszuziehen? Und was hat dich getrieben, und dann noch so weit wegzuziehen?
Es war eben so, dass ich schon immer sehr zielstrebig war und wir durch die Selbstständigkeit meiner Mutti auch selber immer viel zur Selbstständigkeit erzogen wurden. Da ich eben im Reitsport, den ich nach wie vor leidenschaftlich betreibe, weiterkommen wollte und sich dort da nicht so die Gegebenheiten einfach geboten haben, haben wir dann überlegt, dass ich dorthin ziehe. In eine Gastfamilie, zwangsläufig erstmal. Es war wie so eine kleine vorgestellte Ferienwohnung, die ich da beziehen konnte, wo ich schon frei schalten und walten konnte, aber eben die Gastfamilie trotzdem im Hintergrund hatte und dort eben dann mit auf diese Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe gegangen bin und da eben dann dem Reitsport noch mehr ja zugewandt sein konnte.
Das heißt, ich gehe davon aus, dass du dann sozusagen schon in frühen Jahren angefangen hast zu reiten, dort unten in Freiburg. Es hat dir gefallen und es muss ja irgendwie, ich meine, mir ist jetzt Freiburg jetzt nicht als Schwerpunkt des Reitsports in Deutschland bekannt. Das ist ja eher Niedersachsen.
Ja, oder Münster.
Genau, Münster, Holstein ein bisschen und dann jetzt durch Jessica von Bredow-Werndl ist es vielleicht ein bisschen Bayern geworden. Also du kanntest da, dass es da eine Stallung gibt. Wie bist du auf die Stallung gekommen oder war das irgendwie, war das so ein halber Mitinternatsbetrieb, wo man sagen konnte, man lernt dort noch Reiten mit hinzu und kann dabei arbeiten, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, der Internatsbetrieb, der hat sich dann eben erst aufgebaut. Ich war sozusagen 1-2 Jahre zu alt. Das kam dann erst in den Klassen unter mir, dass dann auch richtig so ein Reitinternat gebaut wurde, dass Reiten auch als Unterrichtsfach dort mit etabliert wurde. Aber es gab schon immer diese Jugendförderung dort sehr stark und man hatte das bereits auch als AG mit im Schulsport und dadurch konnte man sich da gut weiterentwickeln und hatte natürlich alle Möglichkeiten dort.
Was für ein Reiten machst du? Dressur, Sprung?
Dressurreiten.
Teures Hobby, oder?
Teures Hobby, ja. Mittlerweile, wie es dann immer so ist, bleibt es ja nicht bei einem Pferd, sondern es werden dann irgendwann immer mehr. Und ja, das ist aber so eben mein Ausgleich nach wie vor, neben der Praxis, den ich auch trotzdem noch leistungssportmäßig gerne betreibe.
Was bist du da in der Jugend geritten? Also welche Klasse? Also es gibt ja, ich glaube, es fängt an mit SML und so weiter, ne?
Genau, also EALMS. Es ist dann das Höchste tatsächlich. Wir waren jetzt damals eher so im L-Bereich, unterwegs in der leichten Klasse. Mittlerweile reite ich auch M-Dressur. Perspektivisch soll es dann auch in die S-Dressur gehen. Da arbeiten wir dran, aber es ist Disziplin.
Hast du ein Pferd? Also du hast ja gesagt, du hast mehrere, aber hast du ein Pferd, was du dauerhaft reitest oder machst du auch so ein bisschen Zucht?
Genau, richtig. Ich habe eine Stute gehabt, die leider einen Befund im Hufbein hat, eine Knochenzyste. Daraufhin wollte ich sie eben dann nicht mehr im Turniersport einsetzen. Die ist jetzt zur Zucht gegangen. Da haben wir jetzt einen Fohlen bereits ausgezogen und das zweite ist unterwegs. Und daraufhin habe ich mir nochmal einen jüngeren gekauft, ein Sportpferd, das ich dann regelmäßig bewege. Man muss tatsächlich um da auch mithalten zu können, tatsächlich 5 Tage die Woche auch dranbleiben.
Und du reitest auch 5 Tage die Woche? Oder gibt es da noch ein Brit? Hast du ein Brit ins
Nein,
Brit gegeben?
Nein, tatsächlich mache ich das alles selber.
Okay, krass. Krasser Teil im Leben, ne? Und dann immer ja mit Vorbereiten, Putzen, Aufsatteln, danach wieder absatteln.
Das, ja. 2 Stunden ist man da und da bin ich schon flott, ist man beschäftigt. Mhm. Ja.
Okay. Was für ein Pferd reitest du?
Das ist ein Westfale. Also Sportpferd, relativ groß, 1,84 ist der jetzt, der Große. Ja, aber ich bin ja auch groß, da passt das ganz gut. Und
wie groß bist du?
Ich bin 1,79.
Okay, total spannend. Also du bist da sozusagen dir ein kleiner Mädchentraum hinterhergereist, hast gesagt mit 14, Pferde sind alles, alles andere interessiert nicht, hast dich da durchgesetzt und dann bist du auch quasi nie wieder zurückgezogen, ne?
Genau, genau so ist es. Dann durch das Studium nach Leipzig gekommen und dann Mann kennengelernt und dort geblieben.
Dazwischen ist aber noch die Entscheidung zur Zahnmedizin und jetzt bist du ja im Pferdesport, deine Mutter ist Augenärztin. Jetzt kann man ja kreativ sein, dass dazwischen noch eine ganze Menge liegt, bis du zur Zahnmedizin kommst. Wie bist du denn auf den Weg gekommen?
Das stimmt. Also das Ärztliche war schon immer Thema in unserer Familie. Mein Papa ist auch Anästhesist, meine Mama eben Augenärztin. Das lag schon nahe und ich wollte eigentlich Kieferorthopädin werden und dann dachte ich mir, gut, was muss man dafür tun? Zahnmedizin studieren und so kam dann der Weg dazu, sich über die ZVS damals auf den Studienplatz zu bewerben.
Ja, aber okay, du bist ärztlich vorgeprägt, aber dann könnte man ja sagen, werde ich Augenarzt oder werde ich Allgemeinarzt? Warum Zahnarzt?
Warum Zahnarzt? Gute Frage. Ja, wahrscheinlich wegen dem Interesse an der Kieferorthopädie, die ja nach wie vor immer noch Thema ist. In unserer Praxis kann ich gern noch was dazu erzählen dann auch. Aber da war damals meine Kieferorthopädin mir auch unheimlich sympathisch und ich fand das ganz spannend, was die alles so in meinem Mund macht und machen kann. Und das fand ich faszinierend und dachte ich, nee, das würde ich gern später dann doch auch machen wollen.
Okay, das verstehe ich. Gut, und dann hast du dich da beworben und hast auch in Leipzig studiert.
Genau, richtig.
Der nächste Umzug.
Der nächste Umzug dann nach Leipzig, genau. Und dann dort auch meine Assistenzzeit verbracht und auch als angestellte Zahnärztin dort, also immer im Leipziger Umland geblieben, dort auch meine Doktorarbeit verfassen dürfen können. So hat sich das dann ganz gut gefügt und ergeben und dann eben auch Partner kennengelernt und dadurch verwurzelt.
Ist dein Partner auch Zahnarzt oder Zahnmediziner?
Nein, ganz was anderes. Der ist Berechnungsingenieur, genau, Maschinenbau studiert.
Okay, verstehe. Aber dann sozusagen keine berufliche Kombination?
Nein, gar nicht.
Ja, und jetzt hast du ja über deine Mutti auch kennengelernt, wie die Selbstständigkeit ist und wie das Angestelltenverhältnis ist. Hast dazu ja auch noch wahrscheinlich von Erzählungen gehört, wie es in den Polikliniken der ehemaligen DDR war. Und du hast dich ja trotzdem oder insbesondere wegen deiner Geschichte für die Selbstständigkeit entschieden. Du hättest ja auch angestellte Zahnärztin bleiben können, hättest in Ruhe deinen Nachwuchs bekommen können, ja. Warum hast du dich niedergelassen? Oder erzähl erstmal, wann du dich niedergelassen hast und dann so ein bisschen erklär mal die Beweggründe.
Genau, also meine Tochter habe ich tatsächlich noch im Angestelltenverhältnis bekommen. Das kam mir tatsächlich zugute, muss man ja wirklich sagen. Als Selbstständiger ist es nochmal viel schwieriger, einfach das alles auch zu managen und unter einen Hut zu bekommen, dadurch, dass man ja auch keine Elternzeit de facto nehmen kann, kein Beschäftigungsverbot hat. Da muss ich wirklich sagen, hatte ich den großen Vorteil, dass ich noch angestellt war, diese Vorteile tatsächlich auch für mich einfach nutzen durfte. Ansonsten war es so, dass ich dann, als meine Tochter 2 Jahre alt war, die Praxisgründung forciert angestrebt habe, einfach weil im Angestelltenverhältnis doch einige Punkte waren, die mich nicht mehr so ganz zufriedengestellt hatten, sei es jetzt, was beispielsweise neuere Innovationen angeht, Technik, die ich angesprochen hatte, wo man auf der IDS beispielsweise was Tolles gesehen hat, was man einfach gerne ausprobieren wollte. Oder Füllungsmaterialien, das konnte man einfach nicht so umsetzen, wie man sich das vielleicht für sich gewünscht hätte. Und ich hatte eben immer schon, wie ja auch im Jugendalter schon, diesen Drang zur Selbstverwirklichung, dass man einfach immer schaut, dass man ja auch auf eigenen Füßen steht, selbstständig ist. Und da war das für mich von vornherein immer klar, dass ich nicht im Angestelltenverhältnis bleiben werde, sondern dann doch gerne einfach meine eigenen Ideen umsetzen möchte. Und dann habe ich eben 2019 in Taucher eine Praxis gefunden. Ich hatte mir vorher Gedanken gemacht, welche Grundvoraussetzungen ich haben möchte, was mir wichtig ist, was die Praxis auf jeden Fall haben muss, wo ich Abstriche machen kann. Und dann war ich natürlich auch, dadurch, dass meine Schwiegermama hier auch in der Nähe ist und eben ich die kleine Tochter hatte, sehr räumlich gebunden. Das heißt, ich habe schon im engeren Umkreis geschaut und jetzt nicht deutschlandweit.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialogue. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichen Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Gut, und dann hast du dich dann für die Praxis in Taucher schlussendlich rechtzeitig vor Corona entschieden. Ja.
Das und war erzähl spannend. Mal, mit welcher.
Ja, das glaube ich. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber erstmal, wie groß war die Praxis zu dem Zeitpunkt, dass du dich entschieden hast? Was hast du da noch umbautechnisch gemacht? Also, wie hast du da deinen eigenen Dreh-Flair reingebracht? Ich vermute mal, du hast da ein bisschen was gemacht, aber erzähl mal.
Genau, also 2019 habe ich dann eben die Praxis übernommen. Das war eine relativ kleine Praxis, wie es aber früher so üblich war, nachdem eben mit dem Ende der Polikliniken sich jeder irgendwie selbstständig machen musste, viele eben ihre Praxis in Kombination mit dem Eigenheim gegründet haben, habe ich genauso eine Kombination eben dann auch in den Praxisräumlichkeiten zur Miete übernommen. Das heißt, die Praxis hatte um die 109 Quadratmeter, 2 Behandlungszimmer, die etwas großzügiger waren, aber einen ganz kleinen zweigeteilten Steri sogar noch, einen ganz kleinen Röntgenraum. Es war nicht viel Platz. Die Vorbehandlerin war eben auch alleine mit 2 ZFAs und ich bin dann mit dazugekommen. Und gestartet sind wir dann tatsächlich, sie wollte gerne auch noch ein bisschen als angestellte Zahnärztin weiterarbeiten, mit noch 2 weiteren ZFAs, sodass wir dann in Summe zu 6 waren.
Hm. Oh, das klingt aber dann schon viel.
Ja, wir haben auf jeden Fall umschichtig uns das alles dann als Dienstplan ausgearbeitet, sodass wir uns auch nicht auf die Füße treten konnten. Aber es war dann zeitnah doch schnell klar, dass das auf Dauer zu eng wird. Für uns alle und für den Patientenzufluss, das war ja so meine größte Befürchtung am Anfang, ob tatsächlich, wenn die Abgeberin auch noch mitarbeitet und ich dazukomme, ob es auch wirklich für uns beide Zahnärzte an Patienten reicht. Aber die Sorge wurde mir ganz schnell genommen. Wir hatten wirklich einen großen Zulauf und sind dann 2022 auch in größere Räumlichkeiten umgezogen.
Ja, okay. Wie weit sind die neuen Räumlichkeiten von den alten Räumlichkeiten weg und betreibt ihr die alten Räumlichkeiten noch?
Nein, die alten Räumlichkeiten haben wir dann abgegeben. Da habe ich bereits bei der Praxisgründung im Mietvertrag ein bisschen aufgepasst. Das war für mich ganz wichtig, weil ich schon wusste, perspektivisch werde ich nicht ewig in den Räumlichkeiten bleiben. Und dadurch haben wir den Mietvertrag so ausgestaltet, dass ich ein relativ kurzes, einseitiges Kündigungsrecht hatte und konnte damit dann auch relativ schnell aus dem Mietvertrag raus. Das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Normalerweise sind die Mietverträge ja über eine längere Zeit angelegt, als auch Sicherheit für die Bank ja notwendig ist. Aber da hatte ich eben das Glück, dass wir das so ausgestaltet hatten, dass ich dann die Praxisräumlichkeiten dort auch aufgeben konnte. Und die neuen Räumlichkeiten befinden sich circa 500 Meter Luftlinie von der alten Praxis. Es war kein großer Unterschied jetzt, dass man seinen Patientenstamm aufgeben müssen. Die konnten wir tatsächlich alle mitnehmen und haben jetzt 260 Quadratmeter zur Verfügung hier auf 4 Behandlungszimmern.
Okay, aber da habt ihr trotzdem noch viele Quadratmeter auf relativ gesehen wenig Behandlungszimmer.
Das stimmt. Wir haben großzügige Büroräume und ja.
Noch ein Reitstall oder Trensenkammer?
Nein, tatsächlich ist das so. Meine Behandlungszimmer sind ein bisschen großzügiger. Das war mir auch wichtig. Wir haben jetzt auch noch unten und in der unteren Etage unter uns Räumlichkeiten mit dazugenommen. Seit Anfang diesen Jahres, das sind nochmal 230 Quadratmeter. Und da sollen aber auch nur 4 Behandlungszimmer nochmal eingebaut werden. Einfach, weil ich diese etwas großzügigeren Behandlungsräume sehr mag und das nicht ganz so eng ist. Wir haben immer noch einen Sessel für die Begleitpersonen. Die Patienten fühlen sich da sehr wohl. Deswegen hatte ich mich auch gegen 5 Behandlungszimmer entschieden, die ursprünglich angedacht waren und wir bauen jetzt doch nur 4 nochmal hinzu.
Okay, das heißt 260 plus neu 230, dann seid ihr bei 500 Quadratmetern auf 8 Behandlungszimmer. Okay, Hut ab, 2019 gegründet innerhalb von 5 Jahren und du sagtest zur Gründung, also eure Tochter habt ihr schon im Angestelltenverhältnis bekommen. Das ist richtig. Das muss ja dann welches Jahr war das?
2017 ist sie geboren, im Januar.
Das heißt, ihr seid auch noch bei einem Kind?
Genau.
So wie ich dich jetzt verstehe, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe. In der Praxis 2019 habt ihr nicht mehr so viel infrastrukturell gemacht. Das heißt, nicht die Wände runtergerissen, neue Behandlungseinheiten rein und so weiter.
Genau. Tatsächlich war die Praxis technisch relativ gut ausgestattet, hatte 2 Jahre alte Einheiten, die habe ich dann aufgekauft. Das war super. Sirona, genauso wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte, hatte auch Dumpsoft als Praxisverwaltungssoftware. Sie war schon vom Equipment her sehr, sehr gut ausgestattet, sodass ich da zunächst auch mit dem Umzug wenig nachinvestieren musste, sondern auch viel einfach mitgenommen habe. Das Röntgen haben wir komplett neu gemacht, aber ansonsten auch selbst die Behandlungszeilen waren so super in Schuss, dass wir die nur aufgearbeitet haben und jetzt auch wieder in den neuen Räumlichkeiten mitverwenden.
Das heißt, ihr hattet dann Praxis mal ein paar Wochen oder Monat oder ein paar Tage dicht in 22, habt den Umzug bewerkstelligt, sprich die von dir gekauften Einheiten habt ihr mit rübergebracht und so weiter und vor, habt ihr diese Räumlichkeiten alle fit machen lassen, so nach eurem Gusto.
Genau so war es. Wir hatten wirklich, das war eine alte Fabrik und ich habe noch Fotos im Flur hängen, wie es vorher aussah. Es war wirklich nichts drin und man konnte sich nicht vorstellen, dass da jemals eine Zahnarztpraxis reinkommen könnte. Es sah wirklich nicht danach aus und es ist dann im Endeffekt doch wirklich sehr, sehr schön geworden.
Okay. Also das heißt, zur Bank bist du eigentlich erst für den großen Kredit 22 hingelaufen und nicht 19?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe nur einmal die Praxisfinanzierung 2019 gestartet und muss man sicherlich auch für sich einfach individuell entscheiden. Aber ich habe das dann den Umzug als auch den jetzigen Ausbau komplett aus eigenen Mitteln finanziert.
Du bist richtig sparsam. Richtig, richtig, richtig gut. Krass.
Das ist wirklich also eine Einstellungssache. Sicherlich muss man immer nach der Liquidität schauen, dass das auch gewährleistet ist, dass man im Zweifel doch nachfinanziert. Aber da bin ich nicht so der Typ. Ich bin auch nicht so der Typ, dass ich gerne lease oder so. Ich kaufe mir das, wenn ich das mir leisten kann. Und wenn dem nicht so ist, dann muss ich eben noch warten.
Also ich gehe mal davon aus, dass das Eigenkapital auch nicht nur durch die Pferdezucht gekommen ist, denn normalerweise ist das ja ein Geldverbrenner.
Das ist leider wirklich wahr. Die Pferde, die verbrennen eher das Geld. Aber da stehe ich gerne die Woche dafür in der Praxis, die Pferde brauchen.
Mein Vater, der Landwirt ist, der hat gesagt, ja, die Pferdeleute, das sind alles Millionäre, aber nur, wenn sie vorher Milliardäre waren.
Das stimmt. Das ist wirklich wahr, da ist was dran.
Oh Mann. Ja, aber okay, das heißt, du hast 2019 also dann sehr hoch finanziert, hast dann schon ja Erträge für 2019, 20, 21 geleistet aus diesen Erträgen, plus sozusagen, dass du durch persönlichen Konsumverzicht hattest du dann so viel Eigenkapital, dass du dann den Umbau und den Umzug dann hast bezahlen können. Ne, so verstehe ich das.
Genau so war es, ja.
Mit der abgebenden Praxis 2019, hast du mit der Praxisabgeberin, Abgeber, hast du mit demjenigen, derjenigen noch länger zusammengearbeitet oder habt ihr eine kalte Abgabe gemacht?
Nein, nach wie vor. Sie ist nach wie vor noch bei mir angestellt und hat den ganzen Umzug, das ganze Praxiswachstum mitgemacht und ich hoffe, sie bleibt mir noch ein paar Jahre erhalten. Jetzt ist sie Anfang 60. Schauen wir mal, aber das würde mich schon sehr freuen. Ja, das hat es mir natürlich auch für die Praxisgründung sehr leicht gemacht, muss ich wirklich sagen, weil sie da tatsächlich auch ganz oft toll beratend zur Seite gestanden hat. Ich meine, sie hat das 30 Jahre lang ausgeübt, die Selbstständigkeit, konnte mir da viele Tipps geben. Ich hatte auch das Glück, dass ich eben ihre zwei ZFAs mit übernehmen konnte. Wobei eben eine auch gelernte ZMV war. Das heißt, ich musste nie zwingend die Kostenvoranschläge, die HKPs, die Abrechnung selber machen. Das konnte ich schon alles abgeben, weil man ja am Anfang doch viel Bürokram hat. Also es ist ja wirklich so, dass man einfach viele Zettel, viele Neubeantragungen, Umschreibungen, alles ausfüllen muss. Und so hat sie das mir schon sehr leicht gemacht und mich gut unterstützt. Toll.
Also ich glaube, wenn man wünscht dir was als Praxisübernehmer sagen könnte, dann wäre es genau so etwas, wenn das so positiv miteinander läuft. Und ich glaube auch für den Praxisabgeber ist es das Schönste, um mal hier so ein Lessons Learned preiszugeben, wenn man sein Lebenswerk in gute Hände übergibt und dann selber noch jemanden Ratschläge geben kann und die werden dann auch noch angenommen. Also gut gemeinte Ratschläge, so dass ich meine, besser kann man sich doch gar nicht fühlen.
Das stimmt. Sicherlich kommt es auch so ein bisschen auf den Grundtyp an. Hätte ich jetzt nur meinen Stiefel durchgezogen und alles von Grund auf geändert, dann wäre es sicherlich auch zu der Situation gekommen, dass sie sich nicht mehr wohlgefühlt hätte. Dann hätte sie sich vielleicht doch neu orientiert. Aber dadurch, dass wir beide sehr kompromissbereite Persönlichkeiten sind, haben wir uns da gut angenähert und eigentlich konnten wir davon auch wirklich nur profitieren, nach wie vor.
Das freut mich sehr zu hören. Also das ist ja mal wirklich ein Leuchtturm dafür, wie gut es funktionieren kann. Chapeau. Stefanie, nächster Punkt. Wie hast du dich platziert als Praxis? Hast du eine Idee gehabt, in welche Richtung du gehen willst? Du hast ja schon gesagt, in deiner Jugend hat dich deine Kieferorthopädin fasziniert und dass das schon immer so ein bisschen auch vielleicht mit der Grund, warum du Zahnmedizin gemacht hast. Wie hast du jetzt das in deine Praxis mit eingebracht und was ist so sozusagen so das größere Ziel oder wenn du eine Google-Ad schalten müsstest, wofür steht deine Praxis?
Ja, tatsächlich war es ja so, dass ich für die Kieferorthopädie Zahnmedizin studiert habe, dann aber so ein bisschen während des Studiums davon abgerückt bin, sage ich mal, erstmal mich auch die allgemeine Zahnmedizin sehr fasziniert hat Und ich mich aber dann dennoch auf eine Klinikstelle beworben habe, aber das ist ja gar nicht so einfach, tatsächlich in der Kieferorthopädie da tatsächlich an dieses Klinikjahr auch dran zu kommen und dort genommen zu werden. Das heißt, dadurch bin ich dann erstmal normal in die Assistenzzeit gegangen und habe mich dann tatsächlich nicht nochmal aufraffen können, dann nochmal mich auf das Klinikjahr zu bewerben. Und habe jetzt aber im letzten Jahr beschlossen, doch nochmal, nachdem die Praxis jetzt so etabliert ist und alles doch relativ gut läuft, den Master in Krems nochmal anzugehen in der KFO, um eben doch dann ja meine Leidenschaft da nach wie vor nochmal aufleben zu lassen, um unser Behandlungsspektrum auch etwas zu erweitern. Grundsätzlich sind wir ja hier im Taucher Speckgürtel von Leipzig. Das ist so eine Kleinstadt mit circa 16.000 Einwohnern, Tendenz steigend. Und da ist natürlich der allgemein zahnärztliche Bedarf doch sehr hoch, den wir auch anbieten und auch für uns ja herausgestellt haben. Dennoch machen wir viel Cons, viel ZE, viel Endo, PA. Und eben ästhetische Zahnheilkunde. Da hatte ich ganz am Anfang mal ein Curriculum absolviert und mag das auch sehr, sehr gerne. Und es wird auch gut nachgefragt, die Stellungskorrektur beispielsweise mit Alignern. Auch Bleaching, das ja läuft gut. Und das bieten wir auch gerne an.
Du möchtest deine eigene Praxis und eine Familie gründen? Kein Problem. Wichtige Punkte für die Vereinbarkeit von Familie und eigener Praxis sind: Habe den Mut, es zu tun. Wir Frauen schaffen mehr, als wir denken. Finde eine passende Unterstützung bei der Kinderbetreuung und in der Praxis. Am besten inklusive einem Plan B. Mache eine gute Vorbereitung mit einer Fachfrau oder einem Fachmann, der dir die Gründung so einfach wie möglich macht.
Du möchtest eine eigene Zahnarztpraxis gründen und fragst dich, mit welchen Kosten du bei der Ausstattung rechnen musst? Schau in die Shownotes. Dort findest du einen Link zu einer groben Kostenübersicht. Sie enthält unter anderem Kosten für Basis- und Premiumgeräte aus den Kategorien Behandlungseinheiten, Röntgen, digitale Abformung und CAD/CAM. Die Ausstattung eines Steris, Versorgungsraum und Netzwerk. Viel Spaß beim Entdecken.
Und mit der Praxiserweiterung, was hast du dir da, oder ist das einfach die Verlängerung eures Konzeptes, oder willst du da ganz neue Sachen, auch gerade mit deinem dann absolvierten Master, willst du da irgendwie etwas mit reinbringen? Erzähl mal davon.
Genau, also tatsächlich soll es dann so werden, dass eben die obere Etage hauptsächlich Zahnersatz und Zahnerhalt anbietet, also Cons und Prothetik, und in der unteren Etage soll dann die Prophylaxe-Abteilung sein und eben auch die Kieferorthopädie mit angeboten werden, sodass wir das so ein bisschen thematisch aufteilen wollen, damit wir dann doch auch der steigenden Nachfrage, die es auch in der Kieferorthopädie gibt, auch dann gerecht werden können und dem nachkommen können.
Okay, super spannend. Wenn du jetzt mal so 10 Jahre vorspulen könntest, was sind denn so deine Ziele? Jetzt hast du, okay, unten hast du jetzt ein Projekt, das muss gefüllt werden, das verschlingt deine Management-Kappa. Hast du dir da schon aufgeschrieben? Du hast ja viel Zeit zum Nachdenken beim Reiten, 2 Stunden jeden Tag, 5 Tage die Woche. Was hast du dir da überlegt?
Ich habe tatsächlich schon den Fokus mehr auf die Kieferorthopädie für mich gelegt, dass ich das einfach für mich weiter ausbauen kann. Habe, wie gesagt, hier aktuell meine 3 angestellten Zahnärzte, die nach wie vor die allgemeinzahnärztliche Behandlung mit übernehmen, also meine Frau Marinov, meine Praxisabgeberin, und noch 2 Assistenzzahnärztinnen, wovon jetzt eine auch im Oktober fertig wird und auch bei uns bleibt, worüber ich mich sehr freue. Und dann, ja, hoffe ich, dass man tatsächlich damit dann auch alles abdecken kann und nach wie vor noch mehr Menschen dann auch schön mit denen, ja, glücklich machen kann.
Ja, das sind doch schöne Ziele. Mensch, aber ich springe jetzt noch einmal zurück. Du bist ja so begeistert von der Zahnmedizin. Warum bist du nicht auf dem Ponyhof geblieben und hast da einen kleinen Reitstall aufgebaut, hast ein paar Pferde gezüchtet? Wäre das nicht auch was gewesen?
Das wäre auch was gewesen, tatsächlich. Aber manchmal ist es ganz gut, wenn man sich da den Reitsport vor allem als Hobby bewahrt und auch so die Liebe zu den Pferden um dann wirklich das auch wertschätzen zu können, um dort abschalten zu können. Das war für mich immer wichtiger, als das irgendwie professionell auszuüben. Deswegen liegt eben meine zweite Leidenschaft in der Zahnmedizin und ich liebe diesen Patientenkontakt und dass man viel mit den Leuten auch sprechen kann, behandeln kann. Die Kehrseite ist natürlich immer die Verwaltungsarbeit, die ich nicht ganz so gerne mache. Das ist immer so das, was dann noch hinten dran hängt, was ich immer gerne so vor mir herschiebe, weil ich doch lieber immer am Patienten behandle. Aber das bleibt als Praxisinhaber nun auch nicht aus. Von daher ist das das notwendige Übel.
Ja, okay. Ich dachte, dich nerven vielleicht die ganzen Ponyhof-Geschichten, mit denen man sich dann den ganzen Tag beschäftigen muss. Und kein Einsteller ist zufrieden mit dem Stallbesitzer.
Das stimmt. Das geht bei uns, Gott sei Dank. Es ist in Ordnung. Es gibt immer was, aber ich glaube, das hat man überall.
Jetzt, Stefanie, trotz der Praxis mehr als Verdopplung, gerade jetzt mit der neuen Etage oder mit dem, was du jetzt dazu gemietet hast, hast du ja ganz offensichtlich neben dem Reitsport auch noch Zeit für allerlei andere Dinge. Und ich sehe, du engagierst dich in der Standesvertretung in Sachsen und machst diverse andere Dinge. Jetzt erzähl mal, wie kommt es, dass es eigentlich immer wieder Leute trifft, die eh schon eigentlich einen vollen Deckel haben, dass die sich dann nochmal besonders engagieren? Das kommt mir immer wieder unter. Was war für dich jetzt der Reiz, dass du sagst, okay, du gehst als Delegierte in die Kammerversammlung und lässt dich da wählen und nimmst dir da Zeit dazu und wie viel Leidenschaft ist da drin? Was willst du da bewegen? Und verstehe mich nicht verkehrt, ich finde, es muss so sein, es müssen junge Leute in die Standesvertretung rein, es müssen unsere Interessen, also die Interessen der Generation durchgesetzt werden, ja. Und erzähl doch mal, was dir da trotz der Zeitenge, du warst ja auch gerade dann, als du eingetreten bist, 2018, hast du ja gerade ja, relativ frisch deine Tochter gehabt. Warum hast du das gemacht?
Ja, weil es mir einfach auch unheimlich wichtig ist, wie du schon sagst, genau, dass sich was im Berufsstand verändert, dass eben auch gerade junge Leute, auch gerade die Praxisinhaber doch auch mehr gehört werden, mehr zu Wort kommen können. Es ist natürlich immer dahingehend ein kritischer Zeitpunkt, weil man gerade auch in der Praxisgründung ist, weil man in der Familiengründung ist, weil man eh ganz, ganz viel um die Ohren hat. Und das spiegelt sich auch in der Kammerversammlung dann auch wieder, dass eben doch man, wenn man einfach wieder mehr Zeit dafür hat, sich solchen Dingen mehr widmen kann. Aber dann ist man eben auch schon in einer Lebensphase, wo eben andere Interessen dann vordergründig sind. Von daher finde ich das unheimlich wichtig, dass auch viele junge Leute das Engagement besitzen, um einfach auch da ihre Anliegen vortragen zu können, um auch was bewegen zu können. Denn immerhin müssen wir diesen Job auch noch 30 Jahre machen. Und das kann ja eigentlich nur in unserem Interesse sein, dass sich dahingehend dann auch was verändert. Und von daher bin ich da einfach schon immer auch sehr engagiert gewesen und versuche da möglichst mich mit meinen Ideen und meinen Konzepten mit einzubringen, damit man dann eben doch was bewirken kann.
Ich habe gerade diese Woche in einem interessanten Podcast den Quervergleich zu Stuttgart 21 gefunden. Und zwar, wer das noch weiß, das war dieses riesengroße Bahnhofprojekt in Stuttgart, wo man festgestellt hat, das ist ja eins der Hauptnadelöhre in ganz Europa. Und in die Infrastruktur der Bahn wurde eh viele Jahrzehnte kaum oder wenig investiert. Und es braucht dieses Projekt, dieser Umbau muss stattfinden, um wirklich für die nächsten 40, 50 Jahre einen fehlerfreien Bahnverkehr sicherstellen zu können. Dagegen protestiert haben insbesondere die alten und sehr alten Kohorten, die da irgendwie wohnen, die sagen, okay, für uns reicht's ja, das soll hier Ruhe sein und es ist doch alles so schön, aber nicht die Jungen. Und was man da manchmal vermisst ist, wenn man jetzt mal die Analogie weiterspinnt, es müssen ja auch Dinge gemacht werden, die den Zahnberuf noch erlebbar und lebbar in 40 Jahren mit den komplett bunten, vielfältigen Möglichkeiten, aber auch Interessen, die die jetzige Generation mitbringt, dass das gemacht werden kann. Ne? Also was wie eine Trägervielfalt, ja, oder dass es nicht so eingeschränkt ist, dass ich nur entweder 0 oder 1, nur dass ich Angestellte sein kann oder muss mich selbstständig machen. Gibt es da vielleicht noch andere Modelle, die es mir vielleicht ein bisschen einfacher machen? Und Ehrlich gesagt, wenn ich 30 Jahre meine Praxis habe, und das sieht man auch in den USA, da gibt es sehr gute Statistiken darüber, sieht man das, dass da in dem Moment, wo die Häuslebauer, das wird tatsächlich statistisch erhoben, wo die Häuslebauer ein Haus haben, sind sie in der lokalen Bauverwaltung, also Bauordnung, und versuchen jedes weitere Neubauprojekt zu verhindern, weil der eigene Preis für das eigene Haus dann natürlich steigt, wenn weniger gebaut wird. Ne? Aber bis sie ein Haus haben, wollen sie, dass da sehr viel gebaut wird. Und ich glaube, diesen umgekehrten Effekt, den gilt es, und das jetzt mal so ein bisschen als Seitenflüsterer, der gar nicht in Sachsen ist und gar kein Sachseninteresse, also ne, kein spezielles Sachseninteresse hat, sondern nur ein generelles als Holsteiner. Man muss eigentlich dafür sorgen, dass die jetzige Generation noch lange weiterarbeiten kann, dass der Markt nicht verschlossen bleibt und dass man progressiv neue Ideen umsetzt. Und man muss schon fast skeptisch alles hinterfragen, wenn gesagt wird, das haben wir schon immer so gemacht. Aber wir haben auch genau diese Probleme, weil wir es schon immer so gemacht haben. Wir haben seit 12 Jahren sinkende Produktivität im Zahnarztberuf, im Gegensatz zu allen anderen Arztberufen in Deutschland. Und das hat schon irgendwo was damit zu tun, dass wir uns so schlecht bewegen. So viel mal zum Politischen.
Richtig, das merken wir ja bei uns eben auch. Wir haben ja auch diesen doch deutlichen Patientenzustrom, weil einfach die Situation vielleicht auch lange verkannt wurde. In Sachsen ist auch 50% der Zahnärzte sind tatsächlich über 60. Jede dritte Praxis wird wahrscheinlich gar keinen Nachfolger finden. Das sind schon irgendwie alarmierende Zahlen und dem geht es einfach doch irgendwie auch entgegenzuwirken, dass man auch die jungen Leute wieder zur Existenzgründung bewegt, die Rahmenbedingungen einfach auch attraktiver macht, damit eben die jungen Leute dann auch diesen Schritt wagen, der ihnen aber irgendwie auch immer schwerer gemacht wird.
Ja, 100%. Und mit den Zahlen, die dir da vorliegen, ist es da in irgendeiner Art und Weise aus deiner Sicht hilfreich, zu verhindern, dass es weitere Trägermodelle gibt, dass es irgendwelche Leute gibt, die Praxen auch kaufen und betreiben können? Man muss über so etwas offen, glaube ich, diskutieren. Wenn es keinen natürlichen Nachfolger gibt, wer soll es denn sonst betreiben? Was ist im Vordergrund, die Versorgungssicherheit oder dieses statutensteife Gehabe, dass es schon immer so war und dass wir auch weiterhin diese Praxen nur selbstständig im Prinzip betreiben können als Zahnarzt? Also, wie gesagt, lass dich einfach mal dahingestellt. Ich möchte dich ja nicht in Trouble bringen, aber diese Diskussionen müssen halt geführt werden. Ne?
Richtig, wir merken es ja auch bei uns. Nicht umsonst werden wir eben immer größer, weil einfach die Nachfrage da ist.
Absolut. Ich sehe, du hast auch die AS-Akademie besucht. Ich bin da seit vielen Jahren Referent. Haben wir uns da gesehen?
Nein, ich glaube nicht. Ich war im 10. Studiengang mit der Rebecca Otto zum Beispiel zusammen.
Okay. Nee, ich glaube, ich bin ein Jahr später, bin ich da eingestiegen. Ja, cool. Guter Jahrgang. Da in dem Jahrgang war auch, glaube ich, John Jennison, ne?
Ja, genau, der John auch. Richtig.
Genau, den hatte ich jetzt auch hier in dieser Staffel im Podcast.
Super, die haben ja auch eine große Praxis, ja.
Sehr große. Guter Jahrgang. Der 10. Jahrgang war ein guter Jahrgang.
Das stimmt.
Ja, Stefanie, ich bin wirklich begeistert über deine Energie, über das, dass du das alles unter ein Dach bringst, auf einen Sattel bringst und dass du so viel Spaß und Freude daran scheinst mitzubringen. Und ich möchte dir gerne so ein bisschen die letzten Worte überlassen. Es hören hier sehr, sehr viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte zu. Und was die sehr bewegt ist, soll ich mich niederlassen? Wann soll ich mich niederlassen? Sollte ich meinen Kindheitswunsch vorher unterbringen? Kriegt man ihn auch dabei untergebracht? Und ja, ich würde sagen, ich stifte dir mal die letzten 2-3 Minuten mal hier ein Plädoyer, mal einen Pitch dafür zu machen, für die Selbstständigkeit und was da so deine besten Empfehlungen sind.
Ja, ich danke dir. Also ich kann jedem nur raten, sich selbstständig zu machen, denn trotz aller Bürokratie, die es einfach zu bewältigen gilt und die sicherlich immer da sein wird, ist es doch der tollste Job und es ist am besten, wenn man sich einfach selber frei verwirklichen kann, wenn man sich die Dinge auch anschaffen kann, die einen weiterbringen, mit denen man Spaß am Arbeiten hat, wo man einfach aufblüht. Und von daher denke ich, sollte es immer für jeden die beste Entscheidung sein, wenn man sich da einfach in die Selbstständigkeit begibt. Natürlich gibt es Sachen, die man vorher beachten muss. Ich denke, da sollte man sich einfach immer auch einen guten Gründungsberater mit an die Seite holen. Das hat mir auch sehr, sehr gut geholfen damals. Man kann einfach nicht alles selber überblicken, aber dennoch finde ich es einfach ganz wichtig, sowohl auf der persönlichen als auch auf der beruflichen Ebene, wenn man sich immer weiterentwickelt, wenn man sich aber trotzdem auch die Pausen nimmt, das ist auch unheimlich wichtig, einfach mal von oben drauf zu schauen, denn nur in der Ruhe kann auch Kreativität entstehen, wo man einfach auch neue Ideen entwickelt, wo man neue Lösungsansätze auch findet. Von daher kann ich das jedem nur sehr ans Herz legen und denke, wenn man sich die richtigen Möglichkeiten und Leute mit an Bord holt, dann sollte das immer machbar sein.
Ich glaube, das ist sehr weise gesprochen. Und mit einer positiven Grundeinstellung, mit einem Glauben an die Demokratie und an diese tollen Möglichkeiten, die dieses tolle Land uns bereitet, glaube ich, kann man ausgestattet sehr, sehr weit in der Selbstständigkeit kommen und man wird eigentlich nie allein gelassen. In dem Sinne, liebe Stefanie, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du warst sehr großzügig mit deiner Zeit. Ich muss dazu auch sagen, ich habe den Termin verspätet angefangen. Du bist mitten in Behandlung und ich danke dir dafür nochmal. Sehr, sehr großzügig von dir und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit in der Erweiterung deiner Praxis, in der Etablierung deiner weiteren Ziele in der Kieferorthopädie. Das Glück der Erde ist auf dem Rücken der Pferde oder so, sagt man ja so schön. Auch dazu wünsche ich dir, ja, wie gesagt, sehr viel Gesundheit, dass du da auch fit und gesund bleibst.
Das ist super, danke dir. Bis dahin, tschüss.
Mach's gut, ciao, ciao. Ja, und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Die Steffi ist so charmant und so angenehm. Also wie gesagt, kann man eigentlich von der positiven Energie nur sehr viel mitnehmen und sich das eine oder andere mal anschauen. Also insofern, wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst doch eine kleine Bewertung auf iTunes. Das hilft sehr. Und wenn ihr Fragen habt, gerne immer an Henrici, Henrici, @opti-hc.de. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.